setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta.
Wir befinden uns heute im Aufwachraum des Zentral-OPs. Eine Pflegekraft ruft uns zu einem Patienten, der kurz vorher eine Sigma-Resektion hatte. Der Patient ist 75 Jahre alt und die Pflegekraft weiß nicht so richtig, was sie mit dem Patienten anstellen soll. Irgendwie ist er agitiert, er wirkt delirant, er versucht sich die ganze Zeit das Monitoring selber zu entfernen. Und als wir hinkommen, sehen wir einen Patienten, der wirklich sehr unruhig und agitiert ist und wirklich sehr delirant wirkt, nicht so richtig kontaktibel ist. Er ist tachykard und was uns besonders auffällt, er hat eine extrem warme und gerötete, trockene Haut.
Prinzipiell haben wir es hier jetzt natürlich erstmal mit einer Bewusstseinsstörung nach einer Allgemeinanästhesie zu tun. Und da ploppen vielleicht schon so die ersten Verdachtsdiagnosen auf. Insgesamt denken wir natürlich da an verschiedene Toxidrome. Und da die ja immer so ein bisschen, zumindest in meinem Kopf, schnell durcheinander laufen und man hat zwar im Kopf irgendwas mit Warm und Schwitzen und es gibt Medikamente, die das auslösen, aber was jetzt nochmal genau welches Toxidrom macht und wie es überhaupt dazu kommt, das gucken wir uns heute einmal genauer an. An allererster Stelle sei da auch nochmal natürlich darauf hingewiesen, bei all diesen Syndromen, die wir jetzt durchsprechen und generell einer Bewusstseinsstörung nach einer Allgemeinanästhesie, da möchten wir natürlich erstmal die dringendsten Differentialdiagnosen ausschließen, sowas wie schwerwiegende Elektrolytstörung, Blutzuckerentgleisung, aber natürlich auch septische Einschwemmung, zum Beispiel nach einer perforierten Sigma-Divertikulitis. Aber auch zerebrale Ischämien und Blutungen müssen wir bedenken oder einfach die Hyperkapnie nach einer Vollnarkose mit eingeschränkter Atmung. Und zu diesen häufigsten Toxidromen, die wir uns gleich im Detail nochmal anschauen, gehört einmal das zentrale Anticholinerge-Syndrom, das Serotonin-Syndrom und auch das maligne neuroleptische Syndrom.
Das zentrale Anticholinerge-Syndrom, auch ZAS genannt, entsteht durch eine Blockade von Acetylcholin an muscarinischen Rezeptoren im zentralen Nervensystem. Und es kommt zustande durch eine Überdosis anticholinerg wirkender Arzneistoffe oder Pflanzengifte. Und dabei kommt es zur weitgehenden Ausschaltung des Parasympathikus.
Einige Medikamente sind nämlich eben in der Lage, hier die Aktivität der insbesondere M1-Rezeptoren zu inhibieren. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Substanzen, wie zum Beispiel die Opioide oder Benzos, die tatsächlich eher eine indirekte Hemmung hier hervorrufen und eben die Konzentration von Acetylcholin im synaptischen Spalt reduzieren. Das kann auch tatsächlich durch Alkohol oder Cannabinoide hervorgerufen werden. Auch, vielleicht so ganz spannend als Side-Fact, ein Vitamin-B1-Mangel kann tatsächlich auch zu einer geringeren Acetylcholin-Synthese führen und damit eben auch einen Mangel von diesem Botenstoff verursachen. Und hier sind vor allen Dingen auch Ältere eher prädestiniert dafür, ein solches Syndrom zu entwickeln, da Ältere ja grundsätzlich eher ein cholinerges Defizit haben. Wenn dann noch eine Polypharmazie hinkommt, ist das Risiko natürlich deutlich erhöht.
Und wenn wir uns dann genauer mit dem Patienten beschäftigen, dann sehen wir, dass die häufigen Ursachen und typischen Auslöser gewisse Medikamente oder Substanzen mit eben anticholinerger Wirkung sind. Und dazu gehören zum Beispiel Antihistaminika der ersten Generation, trizyklische Antidepressiva, Neuroleptika, Parkinson-Medikamente, natürlich auch Pflanzen wie zum Beispiel Tollkirsche oder Stechapfel und aber auch Atropin.
Und tatsächlich bei den Pflanzen auch die Alraune. Und ich glaube, alle kennen es aus Harry Potter, aber wenn man sich die Wurzeln mal anguckt, die sehen wirklich richtig creepy aus.
Vielleicht verlinken wir in den Shownotes eine Alraune.
Ja.
Unsere Leitsymptome können wir in zentral und peripher unterscheiden. Und dabei ist das Motto warm und trocken. Und wir geben euch nachher auch noch einen kleinen Merksatz mit. Zentrale Symptome sind zum Beispiel Verwirrtheit und Delir, Halluzinationen, Unruhe, aber auch Krampfanfälle und allgemein eben, das haben wir ja quasi schon als Überschrift gewählt, die Bewusstseinsstörung. Und peripher sehen wir dann eben diese trockene Haut und trockene Schleimhäute, eine Mydriasis, also weite Pupillen, Tachykardie, Harnverhalt, Darmatonie, das können wir jetzt natürlich ad hoc nicht ganz so schnell feststellen, aber ganz klassisch auch diese überwärmte, gerötete Haut. Und deswegen lautet unser Merksatz zum anticholinergen Syndrom: Dry as a bone, hot as a hair, red as a beet and blind as a bat, mad as a hatter. Also heiß wie ein Ofen, trocken wie ein Knochen, blind wie eine Fledermaus und verrückt wie ein Hutmacher. Und da denken wir kurz an Alice im Wunderland.
So viele Parallelen zu Fabelwesen hier heute. Klinisch diagnostizieren wir das anticholinerge Syndrom jetzt dadurch, dass wir ein zentrales Symptom finden und zwei periphere Symptome oder aber dadurch, dass wir durch die Gabe von Physostigmin eine Besserung erhalten. Und ich habe ja gerade von der Therapie schon angefangen. Bevor wir das Physostigmin geben, würden wir natürlich erstmal mit einer Überwachung starten. Es gibt natürlich auch immer unterschiedliche Ausprägungen von diesem Syndrom und da natürlich auch erstmal symptomorientierte Therapie. Das heißt, erstmal starten wir mit der Überwachung. Wenn es zu einer Hyperthermie kommt, fangen wir mit einer Kühlung an. Man kann auch überlegen, recht frühzeitig Aktivkohle zu verabreichen. Und dann eben steht an letzter Stelle das Physostigmin. Physostigmin, hier nochmal als Erinnerung an die Physiologie, ist ein tertiäres Amin, das im Gegensatz zu den quaternären Aminen wie zum Beispiel Pyridostigmin und Neostigmin eben die Bluthirnschranke durchdringen kann. Und da wir ja eben periphere und zentrale Symptome haben, müssen wir hier einmal auf das Physostigmin zurückgreifen.
Damit hätten wir quasi unser ZAS schon abgearbeitet, aber es ist natürlich gar nicht so leicht, manchmal all diese Symptome zu unterscheiden, denn all diese Symptome haben gemeinsam, dass die Symptome sehr ähnlich sind. Denn wir haben eine Bewusstseinsstörung, wir haben die Tachykardie, die Hypertonie und auch Fieber erschweren natürlich die Unterscheidung von den verschiedenen. Aber wir versuchen es mal und machen weiter mit dem Serotonin-Syndrom.
Wie der Name schon sagt, kommt es beim Serotonin-Syndrom zu einer serotonergen Überstimulation. Es ist ein potenziell lebensbedrohliches Syndrom, das eben durch serotonerge Arzneimittel und durch eine Überaktivierung sowohl der peripheren, aber auch der zentralen postsynaptischen 5-HT1A und insbesondere auch der 5-HT2A-Rezeptoren ausgelöst wird. Der 5-HT2A-Rezeptor ist tatsächlich auch einer der wichtigsten excitatorischen Serotonin-Rezeptoren und wird auch tatsächlich für die Wirkung von LSD und psychedelischen Pilzen verantwortlich gemacht, wer sich das immer schon mal gefragt hat.
Da bleiben wir auch gleich beim Thema Alice im Wunderland.
Stimmt, ich erkenne einen roten Faden. Als Auslöser für ein Serotonin-Syndrom findet man oft die Kombination von zwei oder mehreren serotonerg wirkenden Medikamenten. Selten findet man das auch bei der Dosissteigerung. Oft ist es wirklich eben die Kombi von zwei Medikamenten. NMDA, Ecstasy und Tramadol gehören jetzt da so ein bisschen als Ausnahme zu den Substanzen, die tatsächlich auch in alleiniger Anwendung ein Serotonin-Syndrom auslösen können. Sehr substanzlastig hier heute. Und man kann sagen, dass die SSRIs und SNRIs sowie die trizyklischen Antidepressiva vergleichsweise ein niedriges Risiko für ein Serotonin-Syndrom mit sich bringen. Wohingegen die MAO-Hämmer und Linezolid und hier vor allen Dingen auch wieder in der Kombination ein deutlich erhöhtes Risiko für ein Serotonin-Syndrom mit sich bringen. Und wenn wir hier einmal an die Anästhesie denken, da sind vor allen Dingen Substanzen wie Ondensatron oder Granisetron, aber auch Ketamin oder Methylenblau, da denken wir an die Sepsis, oder auch Opioide die Auslöser für ein Serotonin-Syndrom.
Also um das nochmal zusammenzufassen, dann sind unsere häufig Auslöser eben häufig in Zusammenhang mit Antidepressiva, nämlich SSRI, Mao-Hämmer, aber auch Triptane, Opioide wie zum Beispiel Tramadol und eben Drogen wie MDMA. Ganz gefährlich sind jetzt eben die Kombinationen oder Überdosierungen von diesen Medikamenten. Schauen wir uns die Leitsymptome an, dann gibt es da die klassische Trias, nämlich aus neuromuskulären Symptomen wie Tremor, Hyperreflexie, Myoklonien und Rigor, aber auch vegetativen Symptomen wie zum Beispiel Fieber, Schwitzen, Durchfall, Tachykardie und Hypertonie. Und drittens psychischen Symptomen wie Agitiertheit, Angst, Delir, Verwirrtheit und Akathisie. Das ist die Sitzunruhe. Habe ich auch neu gelernt.
Therapeutisch sollten wir hier an erster Stelle natürlich sofort alle serotonergen Substanzen absetzen und dann je nachdem der Schwere der Symptomatik weiter vorgehen. Wenn wir hier jetzt wirklich eine sehr starke Ausprägung der Symptome haben, dann kann im Zweifelsfall auch mal die Sedierung mit Benzodiazepin notwendig werden. Bei der Hyperthermie würden wir natürlich wieder auf eine Kühlung zurückgreifen. Und es gibt auch ein Antidot, das wäre in diesem Fall das Cyproheptadin.
Wer bei den Symptomen jetzt gut aufgepasst hat, der hat schon gemerkt, viele überschneiden sich und sind doch recht ähnlich. Und genau das ist ja auch das, was wir so ein bisschen rauskitzeln wollen heute, dass es eben viele Gemeinsamkeiten gibt. Aber es gibt auch Unterschiede und die wollen wir uns jetzt nochmal genau im Überblick anschauen.
Beim ZAS haben wir ursächlich eine anticholinerge Blockade vorliegen und die Haut ist dadurch eben sehr trocken und heiß.
Wohingegen wir beim Serotoninsyndrom die Serotoninüberstimulation haben und deswegen sehen wir da starkes Schwitzen.
Im Bereich der Organe kommt es beim zentralen anticholinergen Syndrom eher zu einem Darmstillstand. Die Reflexe sind normal oder sogar ein bisschen vermindert. Muskelzuckungen sind hier eher selten und die Pupillen sind weit.
Und wenn wir jetzt wieder an das Thema der Überstimulation denken beim Serotoninsyndrom, dann haben wir hier eher Durchfall anstatt Stillstand, eher gesteigerte Muskelreflexe. Auch typisch sehen wir Muskelzuckungen und die Pupillen sind normal bis weit.
Therapeutisch können wir beim anticholinergen Syndrom Physostigmin anwenden.
Und beim Serotoninsyndrom Cyproheptadin.
Und dann gibt es noch ein Syndrom, was auch oft in Zusammenhang mit diesen beiden Syndromen genannt wird, und zwar das maligne neuroleptische Syndrom. Das wollen wir jetzt auch einmal noch kurz ansprechen. Wir hatten ja beim Serotoninsyndrom gesagt, dass es vor allen Dingen in Zusammenhang mit Antidepressivern zu finden ist. Das maligne neuroleptische Syndrom, hier vielleicht auch schon mal so als kleine Unterscheidungshilfe, wird eher in Zusammenhang mit Antipsychotikern vorgefunden. Hier haben wir drei Hauptsymptome. Das wäre einmal das Fieber über 38,5 Grad Celsius, ein Rigor und gleichzeitig eine erhöhte Kreatinphosphokinase-Konzentration. Hier auch tatsächlich sehr doll erhöht über das Vierfache des Referenzwertes. Und für die Diagnose eines malignen neuroleptischen Syndroms muss jetzt tatsächlich auch die Einnahme eines neuroleptischen Medikaments vorhanden sein und dann eben müssen alle drei Hauptkriterien erfüllt sein. Wenn jetzt nur zwei Hauptkriterien erfüllt sind, dann gibt es nochmal Nebenkriterien, davon müssten dann nochmal vier zutreffen. Wer das ganz genau wissen will, kann das nochmal explizit nachlesen. Wichtig ist beim malignen neuroleptischen Syndrom jetzt tatsächlich eine Differentialdiagnose und zwar die maligne Hyperthermie. Und zwar ähneln sich die beiden nicht nur in den klinischen Symptomen. Es gibt tatsächlich auch die Überlegung, dass beiden ein gemeinsamer Pathomechanismus zugrunde liegt. Prinzipiell ist das maligne neuroleptische Syndrom durch einen Dopaminmangel verursacht und hier ganz speziell durch eine Blockade der D2-Rezeptoren. Zu den auslesenden Substanzen zählen hier eben, wie gerade schon erwähnt, die klassischen Neuroleptika, aber auch die atypischen Neuroleptika mit ihrer geringeren D2-Aktivität können auch mal das maligne neuroleptische Syndrom hervorrufen. Als Therapie, hier auch ähnlich zur malignen Hyperthermie, würden wir dann Trolen in einer Dosierung von 25 bis 120 Milligramm einsetzen.
Puh, bei dem ganzen Zuhören über die verschiedenen Symptome wird man ja mad as a hatter. Ich glaube, da brauchen wir einen Fun Fact.
Puh, ja, also es haben sich natürlich schon alle gefragt die ganze Zeit, woher kommt dieses mad as a hatter? Das ist ja irgendwie, warum sind die Hutmacher alle so crazy? Tatsächlich haben die Hutmacher früher sehr viel mit Quecksilber hantiert und dadurch kam es oft zu Quecksilbervergiftung und die machen anscheinend wild und verrückt. Vielleicht müsste man das mal ausprobieren.
Nach den Pilzen kommt Quecksilber. Okay, dann kommen wir zur Auflösung unseres Falls. Was machen wir jetzt mit unserem Patienten im Aufwachraum?
Wir schauen natürlich erstmal in die Akte und versuchen herauszufinden, welche Medikamente hier als Regelmedikation gegeben wurden und vielleicht auch was intraoperativ noch dazu verabreicht wurde.
Und da fällt uns tatsächlich auf, dass dieser Patient eine Vollnarkose, eine Allgemeinanästhesie erhalten hat und nach der Einleitung kam es zu einer Bradykardie und die wurde mit Atropin behandelt.
Zusätzlich hat der Patient in seinen Vorerkrankungen auch ein Parkinson-Syndrom stehen, das natürlich mit L-Dopa therapiert wird. Und da L-Dopa ja eben auch perioperativ nicht abgesetzt werden soll, hat er das natürlich auch weiterbekommen.
Und dann fällt uns dieser Merksatz ein und uns wird völlig klar, dieser Patient scheint ein zentrales anticholinerges Syndrom zu haben.
Und siehe da, nach der Physostigmingabe kommt es zur Reduktion der Symptome.
Kommen wir zu unserer Take-Home-Message.
Bei Bewusstseinsstörungen nach Allgemeinanästhesie denken wir natürlich erstmal an die wichtigsten Differentialdiagnosen wie Elektrolytstörung, Blutzuckerentgleisung, aber auch Ischämien oder Blutung oder aber einer Hyperkapnie. Wenn wir das alles bedacht haben, denken wir an verschiedene Toxidrome, wie zum Beispiel das zentrale anticholinerge Syndrom, das Serotonin-Syndrom oder das maligne neuroleptische Syndrom. Alle drei haben ein sehr gemeinsames Symptombild mit Bewusstseinsstörung, Tachykardie, Hypertonie und Fieber. Aber wir haben auch ein paar Unterscheidungskriterien.
Das zentrale anticholinerge Syndrom entsteht durch eine Blockade von Acetylcholin an den Rezeptoren im zentralen Nervensystem. Und häufige Ursachen dafür sind zum Beispiel Medikamente, Substanzen mit anticholinerger Wirkung, als größtes Beispiel trizyklische Antidepressiva, Neuroleptika, Parkinson-Medikamente und, ganz wichtig für unsere Narkosen, das Atropin. Die Leitsymptome vom zentralen anticholinergen Syndrom unterscheiden wir in zentral und peripher. Zentral sowas wie Verwirrtheit, Delir, Halluzinationen, Unruhe und Bewusstseinsstörung als oberstes Symptom und peripher eine trockene Haut, trockene Schleimhäute, ganz klassisch die Mydriasis, also weite Pupillen, Tachykardie, Harnverhalt und die überwärmte, gerötete Haut. Neben einer guten Überwachung besteht die Therapie in der Gabe des Antidots Physostigmin.
Beim Serotonin-Syndrom kommt es zu einer serotonergen Überstimulation. Das kann vor allen Dingen durch Antidepressiva verursacht werden. Hier die SSRIs, aber auch die MAO-Hämmer, aber auch durch Triptane und Opioide oder durch diverse Drogen wie zum Beispiel MDMA. Das Serotonin-Syndrom tritt häufig auf, wenn es zu einer Kombination von verschiedenen serotonergen Wirkstoffen oder aber zu einer einzelnen Überdosierung kommt. Und hier merken wir uns die klassische Trias. Es kommt zu neuromuskulären Symptomen wie einem Tremor oder einer Hyperreflexie, zu vegetativen Syndromen wie Fieber, Schwitzen und einer Tachykardie und zu psychischen Auffälligkeiten hier an erster Stelle eine Agitation, Verwirrtheit und ein Delir. Und hier nochmal ganz klar die Unterscheidung, während wir hier eine heiße, aber sehr feuchte Haut durch das viele Schwitzen haben, haben wir beim zentralen anticholinergen Syndrom eben eine warme, sehr trockene Haut. Therapeutisch steht uns hier als Antidot das Cyproheptadin zur Verfügung.
Als drittes Syndrom haben wir das maligne neuroleptische Syndrom. Das besteht aus den drei Hauptsymptomen Fieber, Rigor und erhöhter Kreatin-Phosphokinase-Konzentration. Damit wir die Diagnose dafür aber stellen können, muss die Einnahme eines neuroleptischen Medikaments vorliegen. Und alle drei Hauptkriterien müssen erfüllt sein.
Als Differentialdiagnose haben wir hier auch immer die maligne Hyperthermie im Hinterkopf und die Therapie würde hier einmal aus Dantrolengabe bestehen. So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Double Shot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.